Ja, guten Morgen. So wie Manuela vorher gesagt hat, ich springe heute ein für Peter. Ich will nur so ein paar Sachen noch dazu sagen. Ich war in einer ähnlichen Situation wie Peter in Quarantäne, musste predigen. Ich hatte Dienst in der Gemeinde und da habe ich den Peter sehr kurzfristig angefleht, er möge für mich einspringen und das hat er wirklich super gemacht. Ich bin ihm sehr dankbar. Also heute ist kein großes Opfer für mich, sondern eher so ein es ist fast Pflicht, dass ich für Peter einspringe und das mache ich gerne und ich mache es auch gerne, weil ich hier bei uns in der Gemeinde sein, ich kenne euch und ich bin sehr gerne hier. So, ich habe natürlich Gott gebeten, Herr, gib mir bitte ein Thema, ich will es mit dir tun, ich will, dass du mir was zeigst, worüber ich sprechen soll. Sehr oft haben wir Themen oder wir machen Studien aus der Bibel, wir befassen uns mit dem Wort Gottes, aber es ist nicht gesagt, dass es dran ist, das, was ich gerade studiere oder das, was ich gerade gelesen habe. Aber Gott ist gut, er zeigt, er gibt uns Hinweise, er hebt manchmal aus der Bibel einfach einen Text hervor und der sagt, hey, das ist dein Thema, das solltest du heute predigen. So, da habe ich einen Bibeltext aus Johannes Kapitel 4, Vers 31 bis 34. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. So viel zum Text. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir auch den Kontext wissen. Die Kenner unter euch, die wissen, okay, das ist kurz danach, also oder es hat zu tun mit dieser Jesu-Begegnung mit der Samariter-Frau. Der Herr Jesus befindet sich auf dieser Rückreise von Jerusalem nach Galiläa. Der war in Jerusalem, der hat Passa gefeiert, der hat den Tempel gereinigt und jetzt befindet sich vom Süden Israels auf die Reise in den Norden, quasi nach Galiläa. Und er entscheidet sich, auf dem kürzesten Weg zu gehen. Also das heißt, schnurstracks durch Samaria. Also das ist Samarien. Das ist ein Gebiet, wo Juden, die sich ein bisschen respektiert haben, vermieden haben. Und wieso haben die das gemacht? Obwohl der kürzere Weg durch Samarien war, die haben trotzdem einen großen Bogen gemacht, haben gesagt, no, Samaria ist eine Gegend, wo Juden eigentlich nicht gehen sollen. Ne? Das war erstens so, warum die Juden ein bisschen die Samaritern nicht so hoch gesehen haben, weil sie von Judentum eine abweichende Theologie hatten und zweitens, weil sie sich extrem stark mit den Heidenvölkern vermischt haben. Und da haben sie so quasi so eine Mischreligion gehabt, die haben fragwürdige Traditionen, die mit der Bibel nichts zu tun haben und dann haben die Juden gesagt, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. So, dann unser Herr aber, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, der sieht in diese Samariter einfach Menschen. Menschen, die wertvoll sind, Menschen, die Rettung und Erlösung brauchen. Er sagt, ich spare mir die vielen Kilometer, diesen Umweg. Ich gehe schnurstracks, ich habe dort was zu tun. Es ist, dem Herrn sind viele Sachen nicht einfach so per Zufall eingefallen, sondern der hatte immer einen Plan. Der geht durch diesen Gebiet nach Hause. durch das Land der Samariter. Also dort auf der Rückreise nach Galiläa an Jakobsbrunnen in Sichar, das ist der genaue Ort, wo das passiert ist, setzt sich Jesus hin, um sich auszuruhen. Da kommt diese Frau zum Brunnen gegen Mittagszeit. Es ist diese Frau, die Pech in der Liebe hatte. Und ich will das nicht abwertend sagen, sondern es war eine Frau, die einfach die falschen Männer angezogen hat. Ja? Also es gibt wirklich Frauen, die immer die falschen Männer anziehen und die Beziehungen, die funktionieren einfach nicht. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich kann der Charakter dieser Frau nicht beurteilen. Ich werde es auch nicht tun. Und da kommt diese Frau zum Wasser holen. Jesus spricht sie an. Wenige Augenblicke später erkennt sie in Jesus den Messias, der verheißene Erlöser, der kommen soll. Und obwohl sie so eine Mischtheologie hatten, die haben auch auf den Messias gewartet. Auch die Samariter, die haben auf den Messias gewartet. Und die Frau sagt, wir wissen, der Messias wird kommen und er wird uns alle Dinge lehren. Und Jesus offenbart sich, ich bin der, der mit dir spricht. Sie erkennt, dass Jesus der Messias ist. Und die erkennt noch etwas, dass das Wasser, was Jesus ihr geben kann, dieses Jesuswasser, das ewige Leben bewirkt. Sie erkennt das. In dieser Zeit, wo Jesus mit der Frau gesprochen hat am Brunnen, sind die Jünger in der Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Die waren erschöpft von der Reise, die waren sehr hungrig. Und als sie zurückkamen mit den vollen Einkaufstaschen, sehen sie Jesus, sprich mit dieser Samariterfrau. Es hat sich erstens nicht gehört, das war nicht anständig für die damalige Zeit, dass ein Rabbi mit einer Frau spricht. Und die haben sich gewundert, warum er das tut. Und die sind mit den vollen Einkaufstaschen zurück und dann haben die gedacht, okay, so hungrig wie Jesus nach dieser langen Reise ist, eigentlich wäre jetzt die Zeit, dass er die Frau abwimmelt und dass er sich auf das Essen stürzt. Hat er inzwischen vielleicht doch was gegessen? Haben sie sich dann gefragt. Rabbi, iss. Und jeder von uns hat schon mal Hunger. Zwar nicht jeden Tag, wie leider viele Menschen auf dieser Erde haben, aber manchmal überwältigt uns der Hunger. Um uns zu überleben, muss man essen. Das ist so eine Binsenweisheit, das weiß doch jeder. Aber es gibt einen anderen Level des Essen. Ja? Ein Essen, was besonders erfreut, ein Essen, was man genießt, ein gut zubereitetes Essen, das Glücksgefühle hervorruft und man zutiefst befriedigt ist. Ein schönes Essen, wo die Frau oder Verwandten oder der Chefkoch stundenlang sich bemüht hat und diesen 5-Gänge-Menü und man sieht nur das Essen an und dann wird es ein Genuss. Ja? Und das ist ein anderes Level des Essen. Nicht nur zu überleben, irgendwas in dich hineinstopfen, sondern das Essen mal genießen. Und diese Gefühle vom Genuss und Notwendigkeit können nochmal verstärkt werden durch Hunger, durch einen knurrenden Magen. Jetzt war der Fall von Jesu, ne? Der hat einen knurrenden Magen, die kommen gerade mit den Taschen und er sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Was will Jesus hier eigentlich sagen? Hat er vielleicht in die Tüten reingeschaut und hat gesagt, Jungs, was habt ihr bloß gekauft? Ich will kein Tofu haben. Ich mag kein Tofu. Ich mag keine Erbsen. Wo ist der Chateaubriand oder so? Ne? Er will das nicht sagen. Er will deren Essen nicht verachten oder dazu Nein sagen, sondern er sagt, das, was mir Kraft gibt, mein Genuss, mein Vergnügen ist Gottes Wille zu tun. Das, was ich gerade hier tue, ist mindestens gleich oder weit mehr als das Sättigungsgefühl, was ich kriegen würde, wenn ihr eure Delikatessen essen würde. Das, was ich gerade tue, er hat sich als Messias eine Frau offenbart. Eine Frau hat ihn als Messias angenommen. Und was da in dieser Stadt dann passiert war, das war weit mehr und viel köstlicher als die Delikatessen, die die Jünger für Jesus eingekauft haben. Die Frau rennt in der Stadt, die war die richtige Person, um eine Nachricht schnell unters Volk zu bringen. Und die ganze Stadt erfährt, der Messias ist da, der ist am Jakobsbrunnen, herzlich eingeladen, komm zu uns. Und der Herr Jesus, der bleibt dort in Sichar noch 2 Tage. Und das Wort sagt, viele sind gläubig geworden. Viele sind gläubig geworden. Und Jesus macht klar, ey, das ist viel besser als ein 5-Gänge-Menü in einem französischen Restaurant. Das ist mein Essen, das ist meine Lust, das befriedigt mich am meisten. Dazu bin ich gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was für eine Freude. Und dann gehe ich davon sehr stark aus, dass die gastfreundliche Samariter auch für das leibliche Wohl vom Herrn Jesus gesorgt haben. Da habe ich keine Zweifel. So, Jesus erzählt dann weiter ab Vers 35 bis 38, werde ich nicht lesen. Da passiert eine große Erweckung in dieser Stadt Sichar. Und Jesus spricht über die Ernte. Das ist seine Aufgabe und die Aufgabe von seinen Jüngern ist einfach zu ernten. Also Leute für das Reich Gottes zu gewinnen. Also das ist dieser Kontext vor und danach. So, ich würde aber den Vers 34 genauer anschauen. Meine Speise, das, was mich sättigt, Kraft gibt, mein Genuss, meine Lust, ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Was könnte das für uns bedeuten? Wir haben unseren Herrn Jesus als Vorbild immer, in allen Dingen. Sollte vielleicht auch unsere Lust, unsere Speise sein, die gleiche wie die Speise vom Herrn Jesus? Meine Speise, das, was mir Kraft gibt. Mein Genuss, meine Lust. Dass ich den Willen dessen tue. Erstmal wäre vielleicht wichtig, dass wir genauso wie Jesus der Wille Gottes kennen. Er wusste ganz genau, was der Wille Gottes ist. Wir haben heute die Bibel, wir haben das Wort Gottes, was ständig zur Hand haben, auf Smartphones, im Computer, überall. Gottes Wille erkennen. Ist das vielleicht ein Schlüssel, zu diesem Genuss, zu dieser Kräftigung, zu das, was uns eigentlich Kraft gibt, dass wir Gottes Wille erkennen, kennen und erkennen, dass wir uns intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ist es vielleicht als zweite wichtige Sache in unserem Leben, dass wir, nachdem wir den Willen Gottes erkannt und kennengelernt haben, dass wir die Berufung, die Gott uns persönlich gegeben hat, auch kennen. Weil er hat gesagt, ich kenne den Willen, ich weiß den Willen dessen, er hat mich gesandt. Es gibt eine Aussendung. Wenn man den Wort Gottes kennt, wenn man den Gotteswillen kennt, irgendwann mal kommt die logische Schlussfolgerung, Gott hat mit mir was vor. Er sendet uns zu irgendwas, er hat uns zu irgendwas berufen, zu irgendwas bestimmt. Könnte sein, dass wenn du deine Berufung kennst und wenn du weißt, wozu Gott dich ausgesendet hat, dass das auch etwas gibt, was dir Kraft gibt, was dich sättigt, was dich befriedigt. Und dann, er hat mich gesandt und ich vollbringe sein Werk. Also Gottes Wort kennenlernen, Berufung kennen und dann auch das tun, was Gott will, was in den Willen Gottes beschrieben ist, was in sein Wort beschrieben ist und auch natürlich die Berufung. Ein christlicher Apologet, den liebe ich total, er heißt Frank Turek, der ist sehr stark in den USA unterwegs, der verteidigt das Wort Gottes, der ist ein sehr guter Prediger. Und bei einer Konferenz, der wurde von einem Studenten gefragt, was glaubst du, dass für die jetzige Kirche, jetzige Generation die größte Gefahr sei? Und die Antwort kam so schnell, der hat nicht gesagt, lass mich denken und so. Der hat sofort ein einziges Wort gesagt, Apathie. Und ich war ein bisschen so erstaunt, wie schnell er diese Antwort gegeben hat. Die größte Gefahr für die Kirche heute ist die Apathie. Also wenn man in Griechischen schaut, Pathos heißt Leidenschaft. Das ist ein Lieblingsthema von Markus. Er predigt immer über die Leidenschaft, das Pathos. Und Apathie, das heißt fehlende Leidenschaft, Gleichgültigkeit, verstumpft sein, das ist Apathie. Und ich hätte was irgendeine andere Antwort erwartet von Frank Turek, aber er hat gesagt, ich dachte, ja, vielleicht fremde Religionen, komische Lehren, Liberalismus, Genderzeug und so. Nee, der hat gesagt Apathie. Fehlende Leidenschaft. Und jetzt überlege ich mir, was wäre eine mögliche Ursache für unsere geistliche Unterernährung oder geistliche Kraftlosigkeit? Warum sind wir so apathisch? Warum fehlt uns die Leidenschaft? Hat es vielleicht mit dem Wort Gottes, dass wir das Wort Gottes nicht ausreichend kennen, nicht ausreichend studieren, dass wir vielleicht Gottes Wort ignorieren? Und ich meine den gesamten Wort Gottes, nicht das gefällt mir, die Guten in den Töpfchen und die Schlechten in den Tröpfchen. Ja, danke. Ich verwechsel die Weine. Also kann es sein, dass es mit dem Wort Gottes zu tun hat, dass wir es ignorieren, dass wir es nicht genug kennen? Zweitens, kann es sein, dass wir den Auftrag, den für mich Gott persönlich, der hat es mir persönlich gegeben, nicht erfülle? Weil jeder, der Kontakt mit dem Wort Gottes hat, mit dem Willen Gottes hat, der hat irgendeinen Auftrag bekommen. Jeder, ohne Ausnahme. Jeder von uns hat einen Auftrag bekommen. Und dass wir vielleicht diesen Auftrag nicht ernst nehmen, dass Gott sagt, geh, ich habe dich geschickt, das zu tun und du tust es nicht. Apathie, fehlende Leidenschaft. Kann es sein, dass wir weder Gottes Wort noch unseren Auftrag erfüllen? Wir tun es einfach nicht. Natürlich gibt es Zeiten, wenn wir massiv angegriffen werden. Ja, da kannst du nicht vor Freude jubeln. Der Teufel ist sehr geschickt, um uns genau da zu schlagen, wo es uns wehtut. Er studiert das menschliche Wesen seit Jahrtausenden. Er weiß, wie wir funktionieren. Er weiß, wo es wehtut. Er weiß, wo er dich packen kann, damit er dir wehtut. Und es gibt Zeiten, wenn der Teufel uns Zweifel ins Herz streut. Und da müssen wir ganz ehrlich sein. Zweifel kommen. Und wenn jemand von euch sagt, ich hatte nie Zweifel über irgendwas, was mit Gott zu tun hat, das glaube ich nicht. Zweifel kommen, egal in welchem Bereich des Glaubens. Sie kommen, aber die können auch gehen und sie gehen auch. Johannes der Täufer, der vom Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist, dieser Wüstenprediger, der hatte Worte wie Stahl. Er hat den Herodes angegangen, hey, das voller Kraft und Mut, voller Heiligen Geist. Er hat die Elite, die religiöse Elite, so hart angegangen, ihr Schlangenbrot. Und war so ein mächtiger Prediger, so ein krasser Typ, könnte man es heute sagen. Und es gab eine Zeit, wo er verhaftet worden ist. Der sitzt in den Kerker. Und wer die Geschichte genau weiß, irgendwann mal steckt er da in diese dunkle Gefängniszelle und er hat Zweifel. Er ruft ein paar Jünger zu sich und sagt, geh zu Jesus und frag ihn, bist du wirklich der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer, diesen mächtigen Wüstenprediger, voll vom Heiligen Geist, er hat Zweifel. Sag mir nicht, dass du keine Zweifel hattest über irgendwas in deinem Leben, was mit Gott zu tun hat. Was macht Jesus? Aber Cousin, was ist das für eine Frage, Cousin? Hey, du kennst mich doch. Hast du kein Vertrauen? Glaub mir doch. Jesus macht das nicht. Er schickt seine Eltern, seine Jünger, es steht in Matthäus 11,5, er schickt seine Jünger zum Johannes und sagt, die Blinden sehen und die Lahme gehen. Die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören. Die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Er hat nicht gesagt, ach, was ist das für eine Frage? Er sagt, schau mal die Werke, die ich tue. Ich erfülle gerade das ganze Alte Testament. Ich habe die Macht über Krankheit, über Tod, über Aussatz. Und ich habe ein Herz für die armen Leute. Die ganzen profitieren aus dem Alten Testament. Das, was Gott vorher gesagt hat, ist gerade passiert. Ich bin der Messias. Ich bin der Messias. Siehe doch die Werke an und die Erfüllung der Heiligen Schriften. Jetzt, wie gehen wir mit Zweifel um, wenn wir Zweifel haben? Wenn wir an Gottes Wort vielleicht zweifeln, unsere Berufung an, ja, es scheitert an unserer Umsetzung. Wohin gehe ich mit meinen Zweifeln um? Gehe ich zu Voltaire, Karl Marx, Nietzsche? Nietzsche würde sagen, alles ist blöd, nichts macht Sinn, tiefste Verzweiflung. Ich gehe nicht zu denen hin. Es gibt auch einen rumänischen, sagen wir so, Nachfolger von Nietzsche, der ist auch sehr berühmt, der ist auch gestorben. Der hat gesagt, Universum ist blöd, Blume doof, Berg doof, alles doof, nichts macht Sinn, tiefste Verzweiflung. Er hat in einer Dachwohnung in Paris gelebt, seine letzten Jahre. Der hat nur geschrieben. Der hatte Berge von Büchern um sich. Und die französische Akademie, ich habe gesagt, boah, das ist der neue Philosoph, der nächste Nietzsche, der ist so toll. Und die wollten ihn, die haben ihn eine, wie heißt das? Ja, ein, ah, wie heißt das? Nicht ein Diplom, sondern eine Anerkennung für sein Werk gegeben. Auszeichnung, danke, vielen Dank. Ja, hat ihn eine Auszeichnung. Der hat ihn prämiert, weil er so toll war in seinem Nihilismus und Pessimismus. Sind zu ihm gegangen und er hat gesagt, Auszeichnung, doof, ich will nicht haben. Da hat nichts Sinn gemacht und der ist so in eine tiefste Verzweiflung gestorben. Nichts macht Sinn, Universum ist blöd, Existenz macht nichts, alles ist doof. Der wollte nicht mal diese Auszeichnung haben. Hey, die französische Akademie, hallo, die bringen dir deinen Oscar nach Hause, ja? Und so, will ich nicht. Also der war konsequent in seinem Nihilismus, in seiner tiefste Verzweiflung. Wo gehen wir hin, wenn wir Zweifel haben? Zu diesen Leuten, die Zehen runter. Ich persönlich, und ich weiß, dass Sie auch, ich gehe zu dem Mann mit der Dornenkrone. Ich gehe und ich schaue ihn an, wenn er leidet, wenn sein Gesicht entstellt ist, wenn er das ganze Leid der Menschheit auf sich genommen hat. Da gehe ich hin, wenn er leidet für mich und da gehe ich mit meinen Zweifeln hin. Herr, mein Herz ist kalt geworden. Ich kann nicht mehr lieben. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Herr, ich habe Probleme mit meinem Glauben. Viele Sachen fallen mir schwer. Und dann siehst du den Mann mit der Dornenkrone an, der für dich leidet, der für dich gelitten hat. Sieh diese Narben, sieh diese Tränen, sieh diese Arme, die sich nicht wehren. Sieh diese Augen, die Hoffnung teilen. Siehe diese Hände, die offen bleiben. Es wird euch verblüffen, wer diese Verse geschrieben hat. Ich werde es euch nicht sagen. Googeln. Herr, mir geht es nicht gut, bitte hilf mir. Da gehe ich hin, ich gehe zu dem Mann mit der Dornenkrone. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9, 24. Oder mehre uns den Glauben. Lukas 17, 5. Das waren Menschen, die sich bewusst waren, die waren in der Nähe Jesu, aber die hatten ein Problem, die hatten einen schwachen Glauben. Die haben gesagt, ich will glauben, ich werde es auch tun. Oder mein Glaube ist klein, bitte mehre mein Glauben. Das waren ehrliche Leute. Ich würde jedem raten, der Zweifel hat, geht zu dem Mann mit der Dornenkrone. Spricht es mit ihm ab. Geht nicht zu irgendwelchen Philosophen und sogenannte Wissenschaftler, die keine Ahnung haben. Zweifel an Gottes Wort. Hat Gott wirklich gesagt? Soll man das Wort wirklich so ernst nehmen? Auf ewig, o Herr, steht dein Wort im Himmel fest. Psalm 119, Vers 89. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, 35. Es kann sein, dass jeden Mal durch den Kopf geht, an seine Berufung zu zweifeln. Du bist bestimmt fehl am Platz. Den Auftrag, ist eine Nummer zu groß für dich. Kannst du nicht erfüllen. So kompetent bist du auch nicht. Lass es mal sein. Also betrachte dich ehrlich. So kompetent bist du eigentlich nicht. Oder du hast gar keine Berufung. Bloß den Sitz warm zu halten in irgendeiner Kirche. Zweiter Petrus, Kapitel 1, Vers 10. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Eine andere Übersetzung heißt, der Himmel, der wird seine Tore aufmachen, wenn ihr eure Auserwählung und Berufung festmacht. Es hat auch mit deinem Willen Willensakt zu tun, deine Berufung und Auserwählung, die anzunehmen und sagen, okay, ich bin so, wie ich bin. Und mein Lieblingssprichwort ist, auch mit einem krummen Stock kann Gott eine gerade Linie ziehen. Egal wie krumm du bist, egal wie, sagen wir, du hast deine Probleme, so wie ich, ja, ich habe meine Probleme, aber Gott, in Gottes Hand, mit mir, einen krummen Stock, kann er eine gerade Linie ziehen. Werdet niemals zu Fall kommen, wenn ihr diese Berufungen und Auserwählung festmacht. Oder man kennt Gottes Wort, man kennt seine Berufung und man versucht so viel umzusetzen. Man gibt sein Bestes, Vollgas für Gott unterwegs. Ja? Aber ich sehe nicht so tolle Ergebnisse. Und es frustriert unheimlich, weil dieser Belohnungszentrum, ja, also es ist immer so, wenn ich einen Monat lang arbeite, dann kriege ich am Ende des Monats einen Lohn. Und das motiviert mich für den nächsten Monat wieder auf Arbeit zu gehen. Kostenlos will ich nicht arbeiten. Wer würde das tun? Ja. Und man gibt sein Bestes in Gottes Reich und ich sehe nicht so tolle Ergebnisse. Oder niemand schätzt meine Arbeit. Niemand. Keiner achtet auf mich, niemand schätzt meine Arbeit. Es ist ein bisschen subjektiv, diese Empfindung. Subjektiv heißt, es ist meine Meinung, aber es ist vielleicht nicht wirklich die Realität, die objektive Meinung. Das ist falsch. Aber mal angenommen, es stimmt, niemand schätzt deine Arbeit, du arbeitest, du siehst kein Ergebnis und so weiter. Meine Frage an euch wäre, ist eine Blume in der Wüste schön, wenn niemand sie sieht? Wenn kein Betrachter da ist? Wenn keiner sagt, boah, die ist so schön, die Blume. Ist eine Blume in der Wüste schön, wenn niemand sie sieht, wenn kein Beobachter da ist? Ja, sie ist schön für den Herrn. Gott hat sie gemacht und sie ist schön für ihn. Egal ob in der Wüste oder ganz oben auf einem Berggipfel, die Blume, die Gott gemacht hat, sie ist schön für dich. Egal ob ein Stadtkind mit dem Smartphone in der Hand und Nikes sich die Mühe macht, da oben auf den Berg zu gehen und diese Blume zu betrachten, ist ja wurscht. Gott sieht sie und sie ist wertvoll und schön in seinen Augen. Er hat sie gemacht. Für mich, ich habe oft gedacht, was, wenn mein Leben wirklich null Anerkennung von den Menschen kriegen würde. Wenn keiner sagt, wirklich, wenn ich unbeachtet durchs Leben gehen würde und wenn Gott mich auserwählt hat, dass ich nur für ihn da bin, dass er sich an mich freut und wirklich keine anderen irgendwie meinen Glanz oder meine schönen Charakterzüge sieht oder nicht, dass Gott sagt, ich habe dich gemacht, du bist da für mich, du bist toll und ich werde jede Sekunde deines Lebens und deines Daseins und alles, was du tust, werde ich für mich genießen. Ich habe gesagt, was das, wenn der Fall wäre? Hat Gott das Recht, das zu tun? Darf er uns machen und einfach an das, was wir tun, einfach erfreuen? Er dürfte, er darf das tun. Aber das ist nicht der Fall. Er hat uns nicht nur für sich gemacht, er hat uns auch füreinander gemacht. Ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, dass wir uns gegenseitig stützen, helfen, dass wir uns gegenseitig einander erfreuen und uns schätzen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Gott weitet diesen Kreis der Liebe aus. Es ist nicht nur zwischen mich und ihn, sondern das ist Gott, mich, euch, uns alle. Und oft ist es so, dass Gott, der Herr, sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. Manchmal haben wir einen blinden Fleck, einen gelben Fleck, kann man so sagen. Wir sehen viele Sachen nicht in unseren Mitmenschen. Aber Gott sieht es. Matthäus 6,6: Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und ich kenne wirklich viele Menschen, die im Verborgenen Sachen tun für Gott, sagen, ich bin überzeugt, das ist etwas Wohlgefallenes für den Herrn, die geben Vollgas da ein. Kommt vielleicht nicht so ein riesen Feedback von den Geschwistern, aber Gott erfreut sich, Gott sieht das, was im Verborgenen geschieht. Der Herr Jesus hat manchmal ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, manche Sachen müssen im Verborgenen bleiben. Also wenn du irgendwas Gutes tust, musst du nicht unbedingt groß posaunen. Ja? Gott sieht alle Dinge. Gott sieht auch das, was im Verborgenen passiert. Viele Sachen, die wir übersehen, und vielleicht die Leute, die sich sehr einbringen, die Diener, die eine Berufung haben, auch wenn sie nicht eine riesen Bestätigung von uns kriegen, sagen wir so, die kriegen ihre Bestätigung vor dem Herrn. Wir brauchen aber auch als Menschen, uns gegenseitig zu ermutigen, wertzuschätzen, was andere macht. Vieles ist offensichtlich, vieles nicht. Manches wird übersehen. Gott aber übersieht nichts. Die Augen des Herrn sind überall. Nichts kann ihm entgehen. So, dann bin ich langsam zum Schluss gekommen. Was ich sehr wichtig finde, was hast du auf dem Speiseplan? Wir können uns einen Haufen, das ist die wichtigste Frage, die ich für euch habe. Gut, wir haben Jesus als Vorbild. Ich habe ja diesen Bibeltext so ausgesucht. Aber was ist deine Speise? Ich habe gemerkt, wenn man Langeweile hat, da zieht man sich Filme rein, Action, Explosionen, irgendwelche Serien, die ganze Zeit am Smartphone, Insta, Twitter und wie die alle heißen. Man zieht sich Sachen rein. Und wenn man das Handy weggelegt hat oder den Fernseher ausgemacht hat, ist nichts da geblieben. Nur so, ja, nichts verändert. Im Gegenteil, manchmal sind wir runtergezogen und wir fühlen uns kraftlos. Was haben wir auf dem Speiseplan? Ist es für dich ein Glücksgefühl, ein Vergnügen, Gottes Wille mehr kennenzulernen, Gottes Wort tiefer zu studieren? Befestigst du deine Berufung? Weil Gott hat dich zu irgendwas berufen. Und setzt du um deine Berufung und das, was du aus dem Wort Gottes erkannt hast, setzt du das um? Wir haben gemerkt bei unserem Vorbild, Herr Jesus Christus, das war seine Speise, das war ein Genuss, das, was ihm Kraft gegeben hat, das war sein 5-Gänge-Menü. Gottes Wille zu tun und seine Berufung als Messias ausleben. Lesen nochmal 2. Petrus 1,10 und dann ich lasse euch drüber nachdenken, vielleicht heute Nachmittag. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch den Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Weit offene Toren für die Leute, die ihre Berufung und Auserwählung festmachen. Und ich glaube persönlich, das ist auch der Schlüssel zu dieser Pathos, zu dieser Leidenschaft, Gottes Wille zu tun, Berufung ausleben. Und das ist unser Ding. Das ist unser Ding als Gemeinde, als jeden Einzelnen. Amen.